So würde es also enden. Vor den Augen einer feindseligen Menge, an ein Kreuz genagelt. Er hatte sich etwas Besseres erhofft. Und ich bin sicher, dass auch seine Familie auf etwas Besseres gehofft hatte. Ich weiß nicht, was seine Mutter sich für den kleinen Jungen, der zu ihren Füßen gespielt hatte, vorgestellt hatte. Aber ich wette, dass es nicht das war. Alle hatten gedacht, er würde in die Fußstapfen seines Vaters treten. Und alle hatten sich geirrt. Es war nicht so, dass er seinen Vater nicht respektierte, aber er hatte andere Pläne gehabt. Es gab Zeiten, in denen er zu Menschen sprach und ihnen eine Vision gab von dem, was sie sein könnten und was sie sein sollten. Er war sich sicher, dass sie es verstanden hatten. Und er war sich sicher, dass sie bereit sein würden, den Preis zu zahlen und Opfer für eine neue Welt, eine bessere Welt zu bringen. Aber offenbar hatte er sich geirrt. Und nun war es soweit. Nach all den Opfern, die er für das Volk Israel gebracht hatte, sollte es jetzt hier vor einem römischen Gericht enden. Ein römisches Gericht. In Israel. Es war nicht fair, dass sein Schicksal von einem Fremden, einem Eindringling, entschieden werden sollte. Sahen die Menschen nicht, dass das Reich, von dem er predigte und lehrte, der bessere Weg war? Aber er war kein Narr. Er hatte gewusst, dass es irgendwann so enden würde. Er wusste, dass dies der Preis war, den er für seine Botschaft und für seine Lebensweise würde zahlen müssen. Er hatte gehofft, dass das Volk Israel die Wahrheit seiner Lehren erkennen würde. Er hatte gehofft, dass sie verstehen würden, dass sie ein besseres Leben führen könnten. Aber tief in seinem Inneren wusste er, dass sie sich niemals ändern würden. Zumindest noch nicht. Plötzlich schoben die römischen Wachen einen anderen Mann neben ihn. Ein weiteres Opfer der römischen Justiz. Und dann sagte der Verantwortliche, ein Mann namens Pilatus, zur Menge: Heute wird einer dieser Männer frei sein und einer wird am Kreuz sterben. Ihr habt die Wahl, ihr werdet entscheiden. Ein Mann wird gehen und ein Mann wird hängen. Und es liegt an euch, wer es ist. Dann wurde die Frage gestellt: Wen wählt ihr heute? Jesus von Nazareth oder Jesus Barabbas? Denjenigen, der euch ermutigt hat, euren Feind zu lieben? Oder denjenigen, der euch ermutigt hat, euren Feind zu hassen? Und dann hörte er das Gebrüll der Menge. Barabbas! Wir wollen Barabbas! Befrei Barabbas! Kreuzige Jesus! Befrei Barabbas! Er konnte seinen Ohren nicht trauen. Sie wollten Barabbas! Barabbas, den Verbrecher? Barabbas, den Mörder? Er war Barabbas. Sie wollten ihn. Es war wie ein Lottogewinn. Nein, es war mehr. Es war besser. Es war besser als ein Lottogewinn. Es war sein Leben. Eben noch war er dazu bestimmt, an ein Kreuz genagelt zu werden. Und im nächsten Moment wurde er freigelassen. Und es schien, dass sein Volk ihn endlich als das erkannte, was er wirklich war. Ein Freiheitskämpfer. Ein Held. Kein Terrorist oder Mörder. Sie wählten ihn, sie wollten ihn. Einige alte Handschriften sagen uns, dass sie einen gemeinsamen Namen hatten. Die Geschichte sagt uns, dass sie eine Leidenschaft teilten. Eine Leidenschaft für das Volk Israel. Die Bibel sagt uns, dass sie an diesem Punkt ihres Lebens ein gemeinsames Schicksal teilten. Die Kreuzigung an einem römischen Kreuz. Das Schicksal der schlimmsten Verbrecher. Aber an diesem Punkt trennten sich ihre Wege. Die Geschichte wird in allen vier Evangelien erzählt. Aber ich lese den Bericht heute aus dem Matthäus-Evangelium. Und dort berichtet uns der Evangelist in Matthäus 27, Vers 15 bis 23. Zum Fest aber hatte der Statthalter die Gewohnheit, dem Volk einen Gefangenen loszugeben, welchen sie wollten. Sie hatten aber zu der Zeit einen berüchtigten Gefangenen. Der hieß Jesus Barabbas. Und als sie versammelt waren, sprach Pilatus zu ihnen: Welchen wollt ihr? Wen soll ich losgeben? Jesus Barabbas oder Jesus, von dem gesagt wird, er sei der Christus? Denn er wusste, dass sie ihn aus Neid überantwortet hatten. Und als er auf dem Richterstuhl saß, schickte seine Frau zu ihm und ließ ihm sagen, habe du nichts zu schaffen mit diesem Gerechten, denn ich habe heute viel erlitten im Traum um seinetwillen. Aber die hohen Priester und Ältesten überredeten das Volk, dass sie um Barabbas bitten, Jesus aber umbringen sollten. Da fing der Statthalter an und sprach zu ihnen, welchen wollt ihr? Wen von den beiden soll ich euch losgeben? Sie sprachen, Barabbas. Pilatus sprach zu ihnen, was soll ich denn machen mit Jesus, von dem gesagt wird, er sei der Christus? Sie sprachen alle, lass ihn kreuzigen. Er aber sagte, was hat er denn Böses getan? Sie schrien aber noch mehr, lass ihn kreuzigen. Das Volk ging also zu Pilatus und bat ihn, wie üblich, einen Gefangenen freizulassen. Pilatus zögerte, Jesus zu kreuzigen. Er zögerte, er zauderte. Er bot Jesus die Möglichkeit zu widerrufen. Er schickte ihn zu Herodes in der Hoffnung, dass dieser ihn freilassen würde. Aber Jesus endete immer wieder vor Pilatus, wo die jüdischen Führer seinen Tod forderten. Pilatus wusste, dass die jüdischen Führer Jesu Tod wollten. Aber er hatte gehört, wie beliebt Jesus bei dem Volk war. Deshalb wollte er das Volk entscheiden lassen. Und so bot er der Menge zwei Möglichkeiten an. Würden sie den Mann wählen, der Frieden predigte, oder den Mann, der Krieg predigte? Den Mann, der von Liebe sprach, oder den, der nur von Hass sprach? Warst du schon einmal in einer Situation, in der du sicher warst, dass du weißt, wer gewinnen würde? Und dann ist es genau in die andere Richtung gegangen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Pilatus darauf gewettet hätte, dass die Menge ihren Favoriten wählen würde. Jesus von Nazareth, denjenigen, der die Kranken geheilt und die Hungrigen gespeist hatte. Aber stattdessen wählten sie Barabbas. In den verschiedenen Evangelien wird Barabbas als berüchtigter Gefangener, als Revolutionär und als Aufständiger beschrieben. Und er war ein Mörder. Und das war es, was die Menge wählte. Ein Mörder. Aber wer war dieser Barabbas? Barabbas war wohl nicht der Vorname dieses Mannes. Stattdessen hatte er einen sehr geläufigen jüdischen Namen. Einen, den er mit vielen anderen teilte. Sogar mit diesem jungen Zimmermann aus Nazareth. Der vollständige Name dieses Zeloten war Jesus Barabbas. Und was bedeutet Barabbas? Nun, es gibt dazu verschiedene Theorien. Einige Ausleger denken, dass dieser Name von Bar-Rabbis kommt. Das bedeutet auf Deutsch so viel wie Sohn des Rabbis. Und ich könnte mir vorstellen, dass der ein oder andere an der Stelle denkt, ja klar, typisch Pastorenkinder. Und vielleicht war sein Vater sogar einer der jüdischen Führer, der den Tod Jesu forderte. Andere Ausleger meinen, dass sein Name nicht Bar-Rabbis, sondern Bar-Abbas war. Und ihr wisst alle, was Abba bedeutet, oder? Nein, nicht der Name einer schwedischen Band. Abba ist einer der hebräischen Begriffe für Vater. Sohn eines Vaters würde natürlich keinen besonderen Sinn ergeben. Aber wenn er als Sohn des Vaters bezeichnet wurde, dann schon. Der Gedanke ist, dass Barabbas der Sohn von jemandem war, der so berühmt und geachtet war, dass die Leute ihn als Vater bezeichneten. Vielleicht ja jemand, der politisch oder religiös gut vernetzt war. Könnte sein. Aber eigentlich wissen wir es gar nicht. Bei Jesus von Nazareth dagegen wissen wir, wer sein Vater war. Und sein Vater war nicht nur irgendjemand. Sein Vater ist der Vater, der Herr über den Himmel und die Erde, denn Jesus ist Gottes Sohn. Was wir aber über Barabbas wissen, ist, dass er kein netter Mann war. Er gehörte wohl zu den Zeloten, also zu denen, die Israel von den Römern befreien wollten. Und den Zeloten war es egal, was es kostete. Mord, Raub, Terrorismus, ganz egal. Und vielleicht würde die Geschichtsschreibung die Zeloten und Barabbas besser bewerten, wenn sie Erfolg gehabt hätten. Denn dann wären sie als Freiheitskämpfer bekannt und nicht als Terroristen. Übrigens zog Pilatus wahrscheinlich nicht einmal die Möglichkeit in Betracht, Barabbas freizulassen. Das war nicht sein Plan. Das wollte er nicht. So einen wollte er nicht auf freiem Fuß haben. Er spielte die Du-kommst-aus-dem-Gefängnis-Freikarte zugunsten von Jesus aus. Nicht, um Barabbas die Freiheit zu ermöglichen. Wahrscheinlich wählte er einen solchen Extremisten wie Barabbas, um die Karten zu Jesu Gunsten zu manipulieren. Aber irgendwie klappte das nicht. Zweimal Jesus. Einer, der Liebe predigte und einer, der Hass predigte. Einer, der Frieden predigte und einer, der Krieg predigte. Einer, der Vergebung predigte und einer, der Rache predigte. Zweimal Jesus. So verschieden wie Tag und Nacht. Es fällt leicht, Barabbas zu vernachlässigen. Man sieht in ihm eine einsame, tragische Figur, die zufällig zur richtigen Zeit am richtigen Ort war und sein Leben zurückgewonnen hat. Aber wenn wir einmal innehalten und uns Barabbas genauer ansehen, können wir erkennen, dass er wie andere Menschen war. Barabbas teilte beispielsweise ein Schicksal mit Lazarus. Erinnert ihr euch an Lazarus? Er war der Bruder von Maria und Martha und ein Freund von Jesus. Wie bei Barabbas wissen wir nicht viel über Lazarus. Und wie bei Barabbas ist das, was wir über Lazarus wissen, sehr beschränkt und konzentriert sich auf ein einziges Ereignis in seinem Leben, seinen Tod. Vielleicht erinnert ihr euch daran, dass Jesus in Johannes 11 am Jordan lehrte und eine Nachricht von seinen Freunden Maria und Martha erhielt. Ihr Bruder Lazarus war krank und sie wollten, dass Jesus zu ihnen käme. In der Bibel wird nicht näher erklärt, warum sie Jesus kommen lassen wollten. Vermutlich glaubten sie aber, dass Jesus ihren Bruder heilen könnte, wenn er käme. Aber anstatt sofort zu Lazarus Krankenbett zu eilen, trödelte Jesus ein paar Tage herum. Und als er endlich in Bethanien bei Maria und Martha ankam, war Lazarus bereits seit 4 Tagen tot und begraben. Wenn man nachrechnet, wird klar, dass Jesus auch dann zu spät gekommen wäre, wenn er sofort nach Bethanien geeilt wäre, als er die Nachricht hörte. Aber die beiden Frauen, Lazarus' Schwestern, waren untröstlich in ihrem Kummer. Und so lesen wir in Johannes 11, Vers 21, da sprach Martha zu Jesus, Herr, wärst du hier gewesen, wäre mein Bruder nicht gestorben. Ich bin mir ziemlich sicher, ihr kennt die Geschichte. Jesus stand am Eingang des Grabes und rief nach Lazarus, und Lazarus kam heraus. Er lebte. Nur wenige Augenblicke zuvor war er tot gewesen. Daran konnte es keinen Zweifel geben. Aber jetzt lebte er. Auch daran konnte es keinen Zweifel geben. Und er verdankte sein Leben Jesus. Das war unbestreitbar. Und Barabbas? Barabbas war genauso tot wie Lazarus. Ich weiß, dass er noch rumlief, redete und atmete. Aber das war nur noch eine Frage der Zeit. Lazarus war von den römischen Machthabern zum Tode verurteilt worden, weil er des Terrorismus beschuldigt wurde. Und Rom nahm Terrorismus nicht auf die leichte Schulter. Als Barabbas an jenem Morgen erwachte, wusste er, dass er tot war. Er war ein toter Mann. Es würde keine Besucher mehr geben und auch keine Henkersmahlzeit. Aber am Ende des Tages entkam er seinem Schicksal und lebte. Und er verdankte sein Leben Jesus. Das war unbestreitbar. Einer würde leben und einer würde sterben. Das war die Wahl. Und nur weil Jesus starb, lebte Barabbas. Es gibt mehrere Berichte in der Bibel, in denen Jesus jemandem das Leben schenkte. Da wäre beispielsweise der Sohn der Witwe im Lukas-Evangelium, Lazarus im Johannes-Evangelium oder die Tochter des Jairus wieder im Lukas-Evangelium. Und sie alle hatten 3 Dinge gemeinsam. Erstens, sie starben. Zweitens, Jesus gab ihnen das Leben wieder. Und drittens, sie starben wieder. Der Tod ist der große Gleichmacher. Wir alle werden irgendwann sterben. Selbst diejenigen, denen Jesus noch ein paar Tage, Monate oder Jahre gegeben hat, sind schließlich wieder gestorben. Denn die Realität des Lebens ist der Tod. Deshalb lesen wir in Hebräer 9, dass es dem Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben und dass danach aber das Gericht kommt. Die meisten von uns fühlen sich allerdings ein wenig wie der amerikanische Schauspieler John Barrymore, der sagte: Sterben? Ich würde ablehnen, mein Freund. Kein Barrymore würde es zulassen, dass ihm solch eine profane Sache passiert. Aber am 29. Mai 1942 starb John Barrymore. Und obwohl wir kein Datum haben, starb auch Lazarus wieder. Und der Sohn der Witwe starb. Und die Tochter des Jairus starb. Und Barabbas starb. Und wir werden auch sterben. Aber es war nicht nur Lazarus, mit dem Barabbas etwas gemeinsam hatte. Wir müssen verstehen, dass Barabbas dieselbe Gnade empfing wie wir. Ihr müsst wissen, Gerechtigkeit bedeutet, die Strafe zu bekommen, die man verdient. Barmherzigkeit bedeutet, weniger Strafe zu bekommen, als man verdient. Und Gnade bedeutet, das zu bekommen, was man nicht verdient. Bei dem Mörder Barabbas hätte die Gerechtigkeit in jener Zeit darin bestanden, an ein Kreuz genagelt zu werden. Das wäre gerecht gewesen. Jeder, der vor 2000 Jahren in Palästina lebte, wusste, dass die Strafe für Aufruhr und Mord schlicht und einfach die Kreuzigung war. Wie gesagt, das wäre Gerechtigkeit gewesen. Und doch war das nicht das Schicksal von Barabbas. Barmherzigkeit oder weniger Strafe zu bekommen, als er verdiente, hätte wohl bedeutet, dass er ausgepeitscht und ins Gefängnis gesteckt worden wäre. Oder vielleicht hätte Barmherzigkeit einfach eine schnelle und relativ schmerzlose Hinrichtung bedeutet, im Gegensatz zu den Schrecken des Kreuzes. Aber Gnade, das zu bekommen, was er nicht verdiente, bedeutete an diesem Tag die Freiheit. Es gab keinen logischen Grund, der die Freiheit von Barabbas an diesem Tag erklären würde. Es gab keinen, denn Gnade ist nicht logisch. Der Apostel Paulus erinnert uns in Römer 3, Vers 23 daran, dass wir alle Sünder sind. Er schreibt dort: Sie sind allesamt Sünder und ermangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten. Und es muss klar sein, dass die Strafe für Sünde der geistliche Tod ist. Eine ewige Trennung von Gott und allem, was gut ist. Gerechtigkeit, zu bekommen, was wir verdienen, hieße also in unserem Fall für immer von Gott getrennt in einer christuslosen Ewigkeit zu leben. Das wäre Gerechtigkeit. Und Barmherzigkeit oder weniger zu bekommen, als wir verdienen, wäre Vernichtung. Es gäbe keine Verheißung des Himmels, aber es gäbe auch keine Bedrohung durch die Hölle. Wir würden einfach aufhören zu existieren. Es wäre barmherzig. Und doch wird jedem von uns ein Geschenk angeboten, das wir nicht verdient haben und nie verdienen könnten. Und der einzige Grund, warum jemand von uns der Ewigkeit entgehen kann, ist die Gnade Gottes. Und deshalb schreibt Paulus in Epheser 2, Vers 8 und 9: Denn aus Gnade seid ihr selig geworden durch Glauben, und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. Die Errettung ist keine Belohnung für unsere guten Taten. Deshalb kann sich keiner von uns damit rühmen. Richard Hansen schrieb: Gnade bedeutet die freie, unverdiente, unerwartete Liebe Gottes und alle Wohltaten, Freuden und Tröstungen, die sich daraus ergeben. Sie bedeutet, dass wir, während wir Sünder und Feinde waren, als Söhne und Erben behandelt wurden. Wenn wir also Barabbas vom Kreuz weggehen sehen und erkennen, dass er lebte, weil Jesus starb, dann müssen wir verstehen, dass Jesus nicht nur Barabbas Platz am Kreuz einnahm, sondern auch den unseren. Es war dieselbe Gnade, die Barabbas abbekommen hat, wie die, durch die wir profitieren können. Es hätte nicht so enden dürfen, dass ein Mann frei herumläuft, weil Jesus stattdessen an ein Kreuz genagelt wurde. Es hätte nicht so enden dürfen, dass ein Mörder freikam, während der Sohn Gottes getötet wurde. Aber so war es, zumindest am Freitag. Denn das war Gottes Gnade. Und so geschah, was ich euch zum Abschluss aus Matthäus 27 ab Vers 26 vorlesen möchte. Da gab er ihnen Barabbas los, aber Jesus ließ er geißeln und überantwortete ihn, dass er gekreuzigt werde. Da nahmen die Soldaten des Statthalters Jesus mit sich in das Prätorium und sammelten die ganze Abteilung um ihn und zogen ihn aus und legten ihm einen Purpurmantel an und flochten eine Dornenkrone und setzten sie ihm aufs Haupt und gaben ihm ein Rohr in seine rechte Hand und beugten die Knie vor ihm und verspotteten ihn und sprachen, »Gegrüßet seist du, der Judenkönig«, und spien ihn an und nahmen das Rohr und schlugen damit sein Haupt. Und als sie ihn verspottet hatten, zogen sie ihm den Mantel aus und zogen ihm seine Kleider an und führten ihn ab, um ihn zu kreuzigen. Und als sie hinausgingen, fanden sie einen Menschen aus Kyrene mit Namen Simon. Den zwangen sie, dass er ihm sein Kreuz trug. Und als sie an die Stätte kamen, mit Namen Golgatha, das heißt Schädelstätte, gaben sie ihm Wein zu trinken mit Galle vermischt. Und als er es schmeckte, wollte er nicht trinken. Als sie ihn aber gekreuzigt hatten, verteilten sie seine Kleider und warfen das Los darum. Und sie saßen da und bewachten ihn. Und oben, über sein Haupt, setzten sie eine Aufschrift mit der Ursache seines Todes. Dies ist Jesus, der Judenkönig. Und da wurden zwei Räuber mit ihm gekreuzigt, einer zur Rechten und einer zur Linken. Die aber vorübergehend lästerten ihn und schüttelten ihre Köpfe und sprachen, »Der du den Tempel abbrichst und baust ihn auf in 3 Tagen«, hilf dir selber, wenn du Gottes Sohn bist, und steig herab vom Kreuz. Desgleichen spotteten auch die hohen Priester mit den Schriftgelehrten und Ältesten und sprachen, anderen hat er geholfen und kann sich selber nicht helfen. Ist er der König von Israel, so steige er nun vom Kreuz herab. Dann wollen wir an ihn glauben. Er hat Gott vertraut. Der erlöse ihn nun, wenn er Gefallen an ihm hat. Denn er hat gesagt, ich bin Gottes Sohn. Desgleichen schmähten ihn auch die Räuber, die mit ihm gekreuzigt waren. Und von der 6. Stunde an kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur 9. Stunde. Und um die 9. Stunde schrie Jesus laut, Eli, Eli, lama asabtani. Das heißt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Einige aber, die da standen, als sie das hörten, sprachen sie, der ruft nach Elia. Und sogleich lief einer von ihnen, nahm einen Schwamm und füllte ihn mit Essig und steckte ihn auf ein Rohr und gab ihm zu trinken. Die anderen aber sprachen, »Halt, lass uns sehen, ob Elia komme und ihm helfe.« Aber Jesus schrie abermals laut und verschied. Und siehe, der Vorhang im Tempel zerriss in 2 Stücke von oben an bis unten aus. Und die Erde erbebte und die Felsen zerrissen und die Gräber taten sich auf und viele Leiber der entschlafenen Heiligen standen auf und gingen aus den Gräbern nach seiner Auferstehung und kamen in die heilige Stadt und erschienen vielen. Als aber der Hauptmann und die mit ihm Jesus bewachten das Erdbeben sahen und was da geschah, erschraken sie sehr und sprachen, wahrlich, dieser ist Gottes Sohn gewesen. Jesus starb, während Barabbas lebte. Und Jesus starb, damit wir leben können.